SWR 2 Forum.
Kein Patentrezept. Wie geht global gerechtes Impfen? Das fragen wir in diesem SWR 2 Forum. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg. Während die Menschen in Europa sich der Herdenimmunität annähern, fehlen in Afrika, Indien und Südamerika Impfstoffe. Die WTO, die Welthandelsorganisation, will deshalb am kommenden Montag den Patentschutz für Corona-Impfungen aufheben. Sorgt das für mehr Vakzine weltweit oder demotiviert ein Gratispatent für alle die profitorientierte Pharmabranche? Wie lässt sich Impfgerechtigkeit international herstellen? Das wollen wir diskutieren in diesem SWR 2 Forum. Meine Gäste sind die Professorin Anna Holzscheiter, Politikwissenschaftlerin und Gesundheitsexpertin an der Technischen Universität Dresden, Hahn Steutel, er ist Präsident des Verbands der forschenden Pharmaunternehmen in Berlin, und ebenfalls in Berlin ist Elisabeth Massute, politische Referentin der Organisation Ärzte ohne Grenzen. Frau Massute, mehr als 100 Länder weltweit, aber auch NGOs wie Ihre fordern, den Patentschutz für Corona-Impfstoffe aufzuheben oder zumindest zeitweise zu lockern. Darüber entscheiden soll jetzt die Welthandelsorganisation, weil es da unter anderem um Eigentumsrechte geht, die in internationalen Handelsverträgen geschützt sind. Was bringt es denn Ihrer Ansicht nach, den Patentschutz für Corona-Impfungen aufzuheben?
Der Vorschlag, der von Indien und Südafrika bereits letzten Herbst bei der Welthandelsorganisation eingereicht wurde, bezieht sich ja nicht nur auf Covid-19-Impfstoffe, sondern eben auch auf Medikamente, Tests, Schutzkleidung und so weiter. Also erst weitgreifender als das, weil Impfstoffe eben nur ein Baustein sind zur Eindämmung dieser globalen Pandemie. Und auch die Patentaussitzung ist aus unserer Sicht nur ein Baustein dafür, eben mehr Produktion global schaffen zu können. Und ein zweiter wichtiger Schritt dahin wäre eben auch ein schneller Technologietransfer. Aber auf der anderen Seite sehen wir eben auch, dass akut Dosen fehlen. Also die WHO hat jetzt bereits Ende März Alarm geschlagen, dass bis Juni in Afrika 20 Millionen Dosen AstraZeneca fehlen, weil ja dort schon Erstimpfungen mit dem Impfstoff durchgeführt wurden. Damit jetzt eben die Zweitimpfungen durchgeführt werden, braucht es dringend Impfstoffe. Und die fehlen, weil der internationale Verteilungsmechanismus COVAX, der ja genau deshalb ins Leben gerufen wurde, weil gewusst wurde, es wird ein knappes Gut sein, dieser Impfstoff, der hat momentan nichts zu verteilen oder nur wenig zu verteilen. Und das sehen wir natürlich mit Besorgnis.
Über dieses Verteilsystem COVAX, da werden wir auch noch drüber sprechen, Frau Massute. Jetzt wollte ich aber doch noch mal nachfragen, verstehe ich Sie dann richtig, dass diese Aussetzung des Patentschutzes Ihrer Ansicht nach auch relativ schnell für wesentlich mehr Impfstoff sorgen wird?
Also wie gesagt, es ist unterschiedlich. Bei Medikamenten, Tests, Schutzkleidung und so weiter kann die direkten Auswirkungen wahrscheinlich schneller gespürt werden. Aber auch bei den Impfstoffen, wie gesagt, es geht ja darum, dass mehr Hersteller auf den Markt kommen und dass eben klar ist, okay, welche Rechtssicherheit besteht für diese Hersteller. Und ja, wenn das eben zeitnah stattfinden kann mit dem Technologietransfer, wir haben gesehen, ein solcher Technologietransfer dauert im Durchschnitt 6 Monate bisher für Covid-19-Impfstoffe und auch für mRNA-basierte Technologien übrigens. Und das ist doch ein Zeitrahmen, der für diese Pandemie noch eine wesentliche Auswirkung hätte.
Herr Steutel, hierzulande sind jetzt knapp 18% der Menschen vollständig geimpft. In den ärmeren Ländern des globalen Südens dürfen dagegen Milliarden Menschen frühestens ab 2022 oder eher 2023 auf eine erste Impfung hoffen. Ist die Freigabe der Impfpatente, diese Aussetzung des Patentschutzes jetzt das Mittel der Stunde, um in Ländern wie Indien oder in Brasilien die Impfstoffproduktion anzukurbeln?
Leider überhaupt nicht. Und wir können über die Impfstoffknappheit reden in ärmeren Ländern, in Afrika oder Asien. Aber es ist nicht so lange her, dass ich persönlich auch bei dem Impfgipfel in Berlin war am 1. Februar und hatten wir das gleiche Thema und da ging es nur über Deutschland. Also die Impfstoffknappheit ist noch immer da, nicht nur in ärmeren Ländern, aber auch in den Industrieländern in der westlichen Welt. Die gute Nachricht aber ist, dass die Produktion in einem unglaublich hohen Tempo hochgefahren ist und dass es nicht mehr an die Kapazität an sich liegt. Es liegt nur daran, dass wir natürlich Zeit brauchen, um überhaupt produzieren zu können. Die vier Impfstoffhersteller, die wir jetzt auf dem Markt haben in Europa, alleine werden schon in diesem Jahr 10 Milliarden Dosen produzieren Und im nächsten Jahr, wenn wir das insgesamt betrachten, werden es 20 Milliarden sein. Und UNICEF geht sogar davon aus, dass es mehr als 30 Milliarden sein wird. Also es ist keine Frage mehr der Kapazität. Die wird vorhanden sein überhaupt. Woran es mangelt jetzt sind die Exportverbote. Damit haben wir sehr stark zu kämpfen. Gerade in Amerika gelten die noch immer. Das bedeutet, dass die Kapazität, die wir überhaupt haben und die noch immer weiter aufgebaut wird, noch nicht voll ausgenutzt werden kann.
Das ist ja ganz interessant, weil auch die mehr als 100 Länder, die auf eine Aufhebung oder zumindest zeitweise Lockerung des Patentschutzes setzen oder drängen, die führen ja auch immer wieder ins Feld als Hauptargument, dass dann die Impfstoffproduktion ziemlich schnell oder wesentlich schneller wieder einen neuen Höchststand erreichen könnte. Sie sehen das ganz offensichtlich anders. Sehen Sie sich jetzt als Vertreter, mal persönlich gefragt, der Pharmabranche geradezu so eine Art Sündenbock gemacht dafür, dass es weltweit gerade nicht genügend Stoff gibt?
Naja, Sündenbock nicht, denn was sollte ich sagen? Natürlich ist das ganz gut nachvollziehbar, dass alle Bürger in der Welt, alle Menschen in der Welt so schnell wie möglich geimpft werden können. Das ist keine Frage. Also wir tun, was wir können, in einem unglaublichen Tempo. Das haben wir bewiesen, Gott sei Dank erfolgreich mit 4 Impfstoffen, die jetzt auf dem Markt sind. Aber im Moment haben wir ungefähr 300 Projekte. Also 4 aus 300 sind jetzt erfolgreich auf dem Markt. Das ist natürlich nicht viel aus diesen 300, aber hat alles damit zu tun, wie unglaublich schnell alles gegangen ist. Und wir haben nicht nur diese 4 Impfstoffe auf dem Markt, aber auch die Produktion in einem Tempo hochgefahren, das wir noch nie gesehen haben. Und das ist wirklich alles der forschenden Industrie zu verdanken, sonst hätten wir das überhaupt nicht gehabt. Die weltweite Produktion von Impfstoffen in den letzten Jahren ist ungefähr 5 Milliarden Dosen pro Jahr. Nur BioNTech hier in Deutschland wird schon 3 Milliarden zusammen mit Pfizer, 3 Milliarden produzieren. Es ist wirklich unfassbar, wie schnell und wie akkurat das alles gelaufen ist. Und dass natürlich Menschen oder NGOs sich darüber beklagen, dass es nicht schnell genug geht. Das hatte ich mit den deutschen Politikern am 1. Februar auch. Das ist auch für mich völlig nachvollziehbar. Es kann nicht schnell genug gehen, aber natürlich braucht es doch Zeit, um so hohen Mengen zu produzieren.
Und zumindest gibt es in Europa jetzt auch ein ganz neues Tempo bei der Besorgung oder Beschaffung der Impfstoffe. Frau Holzscheiter, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Anfang Mai ganz stolz verkündet, die EU habe sich weitere 1,8 Milliarden Impfdosen für 2022 und 2023 gesichert. Die wohlhabenden Länder mit 16% der Weltbevölkerung haben 2/3 der Impfstoffe für sich gesichert. Im Gegensatz dazu haben 1/3 der Entwicklungsländer noch keine einzige Dosis erhalten. Was meinen Sie, Frau Holzscheiter, haben wir ein Problem mit dem Patentschutz oder haben wir ein politisches Problem mit der Verteilung von Impfstoffen?
Ich denke, wir haben auf beiden Ebenen große Probleme und jetzt auch nochmal im Zusammenhang mit den Beiträgen meiner beiden Vorrednerinnen und Vorredner wollte ich auch gerne nochmal hervorheben, dass wir natürlich im Moment ein ganz akutes Gesundheitsproblem haben. Frau Masute hat ja schon darauf hingewiesen, dass schon im Oktober 2020 Indien und Südafrika ja ihre Offensive in der WTO gestartet haben, als noch gar nicht klar war, wie es denn mit den Impfstoffen eigentlich aussieht. Also es war ein sehr vorausschauendes und die Situation erahnendes Handeln. Es war ja irgendwie auch die Absicht, diesem Verteilungskampf um die Impfstoffe zuvorzukommen. Und zugleich ist es ja jetzt auch nicht eine Debatte, die wir führen rund um Covid-19. Das ist eine Debatte, die wir eigentlich schon seit den 70er, 80er Jahren um den Zugang zu lebensnotwendigen Medikamenten führen. Besonders heftig dann im Zuge der HIV-AIDS Epidemie oder Pandemie, die sich ja aber auch ganz anders zeitlich entwickelt hat als die jetzige. Schon 8-mal hat man in der WTO über die Unvereinbarkeit des Schutzes geistigen Eigentums und der öffentlichen Gesundheit verhandelt. Also wir sind hier in einem stetig währenden Diskussionsprozess und deshalb ist klar, dass jetzt aus unterschiedlichen Richtungen natürlich auch man versucht, dieses Gelegenheitsfenster, muss man ja auch sagen, es ist ja auch eine Chance jetzt, ja. Es ist nicht nur eine sehr dramatische Situation zu nutzen und das bezieht sich dann sowohl Natürlich auch auf diesen ewigen Streitgegenstand in der WTO und darauf, dass man nicht nur für jetzt, sondern vielleicht auch für zukünftige internationale Gesundheitsnotstände da an diesem Patentschutz oder an dieser zeitweisen Aufhebung dieses Patentschutzes arbeitet. Aber es bezieht sich auch darauf, zu experimentieren mit unterschiedlichen Mechanismen der globalen Verteilung, weil, wie wir das jetzt eben in dem letzten halben Jahr gesehen haben, internationale Kooperation in diesem Bereich, wenn es ein sehr knappes Gut gibt, bei dem man eigentlich sagt, es soll öffentlich sein, sehr, sehr schwierig ist.
Ja, Frau Holzscheiter, lassen Sie uns bei diesem Gelegenheitsfenster bleiben, das Sie da gerade beschrieben haben. Die Corona-Pandemie ist so eine Möglichkeit, die internationale Zusammenarbeit in der Gesundheitspolitik möglicherweise auf ganz neue Füße zu stellen. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass tatsächlich jetzt schon am Montag die WTO, die Welthandelsorganisation, etwas entscheidet in Richtung Aufhebung, Lockerung des Patentschutzes?
Halte ich persönlich für sehr unwahrscheinlich. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass das nicht ja nicht zum ersten Mal eine Debatte gibt über dieses TRIPS-Abkommen. Es ist ja nur eine Erklärung, diese TRIPS-Erklärung, die jetzt 20 Jahre alt ist. 2001 wurde die verabschiedet und die eben den Mitgliedstaaten die Möglichkeit offen hält, im Interesse der öffentlichen Gesundheit national eben bestimmte Zwangslizenzen vergeben zu können. Also sprich, erstens ist das jetzt eben natürlich alles sehr akut, aber wir befinden uns hier seit Oktober in dem Aushandlungsprozess mit Blick auf Covid. Zweitens ist die WTO eben eine konsensorientierte Organisation. Das heißt, gerade für solche grundsätzlichen Entscheidungen, und dazu zählt sicherlich diese Debatte über geistiges Eigentum, braucht es den Rückhalt aller 164 Mitgliedstaaten. Und dann ist dann natürlich nochmal die Frage, selbst wenn die WTO sich jetzt in irgendeiner Form als gesamte Organisation dafür ausspricht, dann ist ja immer noch die ganz große Frage, wie das dann über nationale Politik umgesetzt wird, welche Mechanismen, vielleicht auch welche Sanktionsmechanismen es überhaupt gibt,
lassen Sie uns da mal,
um solche
Entscheidungen
durchzusetzen. Mhm. Entschuldigung, ich war schon fertig.
Ja, kein Problem. Lassen Sie uns dann doch mal überlegen oder ein bisschen spekulieren, wie das in der Umsetzung aussehen könnte. Frau Massute, nehmen wir an, es käme tatsächlich zu diesem, wie Frau Holzscheiter es gerade beschrieben hat, sehr unwahrscheinlichen, überraschenden Schritt, dass es eine Lockerung des Patentschutzes gäbe. Wie schnell würde diese Lockerung denn greifen? Wann gäbe es Ihrer Meinung nach eine spürbar bessere Versorgung mit Impfstoffen?
Es ist so, dass die Länder, wie Frau Holzscheider eben auch gesagt hat, dann eben noch freiwillig entscheiden können, ob sie das national auch umsetzen wollen oder nicht. Also ob sie überhaupt von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen. Das ist nochmal ein weiterer Punkt, den wir auch immer wieder unterstreichen von Ärzte ohne Grenzen, weil wir eben sagen, selbst wenn zum Beispiel ein Land wie Deutschland innerhalb der EU oder die EU, die ja zusammen abstimmt, sagt, wir stimmen dafür, dass das weltweit ausgesetzt wird, aber selber wollen wir es gar nicht anwenden, dann ist das auch eine Möglichkeit zum Beispiel, um das anderen Ländern zu ermöglichen.
Da muss ich kurz einhaken, Frau Massute, ist das jetzt gerade einfach nur eine große Scheindiskussion, die wir dann führen, nur ein großer Bluff, weil die prominenten Politiker, die sich dafür gerade stark machen, wie der US-Präsident Joe Biden, eigentlich insgeheim wissen, das wird so nie passieren, diese Freigabe des Patentschutzes?
Also gestern haben auch nochmal die BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, ein gemeinsames Statement veröffentlicht, das eben auch nochmal die Patentaussetzung für Covid-19-Impfstoffe unterstreicht, wie das eben auch schon die USA getan hat. Und wir sehen, dass das ist eine wirklich historische Entscheidung, ja nicht nur die der USA, sondern dass jetzt auch wirklich andere Länder zusammenkommen und sehen, wir befinden uns in einem globalen Ausnahmezustand durch diese Pandemie, nicht nur in nationalen Gesundheitsnotständen überall, sondern eben global. Und dass deshalb alle Mittel, die notwendig wären, eben Patentaussetzung als ein Mittel, dass eben auch da jetzt Bewegung reinkommt und die WTO, die WHO, der IWF, die Weltbankgruppe haben ja jetzt auch nochmal einen neuen Plan veröffentlicht, der nicht nur sagt, wir brauchen 50 Milliarden US-Dollar, um diese Pandemie zu überkommen weltweit, sondern die eben auch unterstreichen, dass geistige Eigentumsrechte eben blockieren, dass wir eine Produktionsausweitung haben. Also ich glaube, es wird immer mehr anerkannt, dass es wirklich ein tatsächliches Problem ist, eines von vielen, wie gesagt, nicht das Einzige. Und ich glaube, dass wir dann auf einem guten Weg wären. Aber ich glaube auch, wie Frau Holzscheiter gesagt hat, wir sind noch einige Verhandlungstage von einer tatsächlichen Entscheidung entfernt.
Herr Steutel, klären Sie mich mal auf, als Pharma-Laie, wäre es denn auch tatsächlich so einfach, wie jetzt häufig suggeriert wird in der öffentlichen Diskussion, die Patente werden überraschend freigegeben und dann hat mehr oder weniger jeder das Rezept zum Losproduzieren in der Hand?
Das wird natürlich auch nicht passieren, denn die Firmen, die jetzt auf dem Markt sind und wahrscheinlich auch die anderen, die sich vorbereiten. Jedenfalls gilt das für CureVac. Die haben unglaublich viele Lizenzvereinbarungen schon abgeschlossen, mehr als 200. Das bedeutet, das ist eine Fiktion, wenn man denkt, am Montag werden die Patente ausgesetzt und am Dienstag können wir produzieren. Denn diese Anlagen sind überhaupt nicht vorhanden. AstraZeneca hat im Sommer von 2020 schon eine Lizenz erteilt an the Serum Institute of India.
Wir ganz wissen, kurz nur dazwischen eingehakt, diese Vergabe von Lizenzen, das funktioniert dann nach dem Prinzip, dass das Know-how von dem jeweiligen Impfstoffhersteller kommt und eine Produktionsfirma, ein Produktionsunternehmen kauft sich sozusagen gegen Gebühr die Möglichkeit, diesen Impfstoff herzustellen?
Ja, so ungefähr. In diesem Fall mit AstraZeneca, das gilt auch für Janssen in Südafrika, aber wenn wir über AstraZeneca in Indien reden, denn das ist natürlich jetzt auch eine Katastrophe in Indien, die haben die Lizenz erteilt und die liefern das auch zum Selbstkostenpreis, die übrigens ein bisschen höher ist, als AstraZeneca hier in Europa dafür fragt. Aber wir sehen auch, dass das noch nicht ausreicht, um ein Land wie Indien wirklich zu helfen in dieser Pandemie. Und ein bisschen noch schlimmer, wir sehen auch sogar, wenn wir über die Gerechtigkeit der Verteilung reden, dass Indien, wo dann die Lizenz schon im Sommer 2020 erteilt worden ist, dass gerade die auch ein Exportverbot eingestellt haben. Nicht nur auf diesen Impfstoff, aber auch beim einzigen Medikament, das wir jetzt in Europa zur Verfügung haben, Remdesivir, mit als Grund, dass es einfach nicht ausreicht in der Produktion von Hilfsstoffen und so weiter, um Remdesivir herstellen zu können. Also wir haben Produktionskapazität, die wir brauchen, aber wir brauchen auch die Rohstoffe und so weiter, um produzieren zu können. Und gerade hier, daran hakt es. Und das hat sehr viel mit Amerika zu tun, denn viele Produkte, die wir dazu brauchen, die werden in Amerika hergestellt, wie die Lipid Nanoparticles zum Beispiel, aber auch die Geräte wie Bioreaktoren und Einwegsbeutel. Also das Schnellste, das uns helfen würde, das habe ich schon gesagt, das sind die Exportverbote, die ausgesetzt werden, aber nichts anderes. Die Anlagen sind einfach nicht da, die werden auch nicht schnell aufgebaut. Wir haben gesehen in Marburg mit dem Verkauf im September an BioNTech, um da produzieren zu können, dass es noch immer 7 Monate gedauert hat, um überhaupt produzieren zu können. Und dann gab es schon die sterilen Räume, es gab das geschulte Personal und so weiter, aber die müssen immerhin noch weiter geschult werden. Im Moment wollen bestimmte Firmen in Deutschland auch noch weiter ausbauen und da fehlt es am geschulten Personal.
Also ich finde, da sind super wichtige Punkte dabei, die Herr Steutel da macht. Und ich glaube, es sagt auch niemand, dass wenn die Patente ausgesetzt werden, dass nächste Woche dann produziert wird. Aber gerade in Bezug auf die globalen Lieferketten finden wir es natürlich auch wichtig zu gucken, wo sind da die Blockaden, was muss da gelöst werden. Und gerade auch bei den Rohstoffen, die gebraucht werden für die Herstellung oder auch die Vormaterialien. Herr Steutel hat die Einwegbeutel erwähnt, die gebraucht werden zur Produktion. Die sind auch patentiert, also die werden auch unter Patentschutz hergestellt. Und da wäre es eben auch besser, man kann nicht nur in der Lieferkette hinten anfangen, das Ganze auszuweiten, sondern man muss auch in der Lieferkette gucken, wo gibt es Engpässe, wo gibt es auch Engpässe, weil es eben patentgeschützte Stoffe sind, die da gebraucht werden und wie kann man das also global quasi dann angehen. Und die Lizenzen, es wurden schon einige Lizenzen abgeschlossen, das ist sehr gut. Wir sehen das große Beispiel Serum Institute of India, aber das Problem ist natürlich, dass wenn ein Hersteller 90% der Dosen, die an ärmere Länder über COVAX geliefert werden sollten, bis Ende März bereitgestellt hat und jetzt nicht mehr aufgrund der nationalen Lage exportieren kann, dann ist natürlich das, also die Abhängigkeit der Länder von diesem einen Hersteller, das ist fatal und so kann das nicht aufgebaut sein. Und das geht darum, dass eben mehr Lizenzverträge eben abgeschlossen werden in anderen Ländern des globalen Südens und vor allen Dingen auch zur mRNA-Technologie. Wir sehen es, die Hersteller sagen es selbst, diese Impfstoffe sind günstiger herzustellen, schneller herzustellen. Und sie sind eben schneller adaptierbar auf verschiedene Mutationen. Und es ist eben so, dass da auch um- und ausgebaut werden kann in Herstellungsstätten, die vorher eben keine Impfstoffe produziert haben. Und wir sehen es auch in Afrika. Dort gibt es in verschiedenen Ländern Medikamentenproduktionsstätten, die eben sterile Anfangs bis Ende Herstellung von Medikamenten machen. So wie auch eben der Hersteller in Marburg zum Beispiel, da wurden ja auch keine Impfstoffe produziert, oder der Hersteller Rovi in Spanien, der jetzt moderne Impfstoffe mitproduziert oder Teilaspekte dessen. Also man kann wirklich schauen, wo können da noch mehr Lizenzen abgeschlossen werden, damit wir eben mehr Dosen weltweit zur Verfügung haben. Denn wir sehen es ja jetzt schon, die 1,4 Milliarden Dosen, die bisher verabreicht wurden, davon ist weniger als 1% in ärmeren Ländern angekommen. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns trotz des Upscaling, also trotz der Ausweitung, die wir jetzt schon sehen, Gedanken darüber machen, wo findet diese Ausweitung statt und wer kann davon profitieren, weil wir sehen es ja auch, Deutschland, die EU kaufen ja jetzt auch weiter Impfstoffe ein. Stichwort Zweit- oder Drittimpfung, Stichwort Auffrischung oder eben Schutz vor neuen Varianten.
Ich wollte jetzt gerne mal ein bisschen rauszoomen aus dieser Debatte, die sich ja wiederum sehr stark auf das aktuelle Problem und die möglichen jetzt auch sehr kurzfristigen Lösungen für dieses Problem bezieht. Also natürlich geht es jetzt im Moment darum, wie können wir möglichst schnell auch die Pandemie ausbremsen in Teilen der Welt, in denen es sehr schlechten Zugang überhaupt zu Gesundheitssystemen, ja, das ist ja nochmal ein weiterer Punkt, also wie kommen eigentlich diese ganzen Tests und Impfstoffe an die Menschen, gerade die, die in ländlichen Gebieten leben. Aber wenn wir jetzt auch mal von dieser Fokussierung auf dieses momentane Problem abstrahieren, dann ist ja Covid-19 eigentlich nur ein weiteres Beispiel und natürlich ein noch nie dagewesenes, ja, für ganz große strukturelle globale Probleme, die wir haben überhaupt, sagen, in dieser Asymmetrie zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden, was Know-how, was geschultes Personal, Herr Steutel hat es ja schon genannt, ja, also was überhaupt die technischen und auch Wissensvorsprünge des globalen Nordens betrifft. Und das Interessante ist wieder, deshalb, ich komme immer wieder auf diese Erklärung, diese Doha-Declaration von der WTO zurück, die eben jetzt 20 Jahre alt ist. Da könnte man ja auch mal so eine Art Anniversary jetzt feiern, in Anführungsstrichen. Aber die haben genau in dieser Erklärung schon in dem letzten Paragraphen darauf hingewiesen, dass es überhaupt nichts nützt, von Zwangslizenzen Gebrauch zu machen, wenn es nur unzureichende oder gar keine Produktionskapazitäten in WTO-Mitgliedstaaten gibt. Sprich, da ist auch eine Verpflichtung entwickelter Länder drin zum Technologietransfer in die am wenigsten entwickelten Länder. Und diese Verpflichtung haben wir eigentlich seit 20 Jahren. Und es ist auch ein Punkt, über den wir seit 20 Jahren oder noch länger sprechen. Und nun sind wir wieder in einer Situation, in der sich zeigt, wie wenig eigentlich da passiert ist. Gut, jetzt reden wir immer über Indien. Da ist viel passiert, ja. Aber in dem Sinne sind wir wieder in den gleichen Bottlenecks oder haben wir so einen Pfropfen in der Problemlösung, die auch vorher schon im Gespräch waren.
Dann lassen Sie uns doch mal auf ein Beispiel gucken, mit dem versucht wurde, vielleicht alte Strukturen, alte Muster, der globale Norden versorgt sich schnell und gut und der globale Süden wird außer Acht gelassen, diese alten Muster irgendwie zu übergehen oder aus der Welt zu schaffen. Kein Patentrezept, wie geht global gerechtes Impfen? Das fragen wir heute in diesem SWR2-Forum. Herr Steutel, schon zu Beginn der Pandemie hat sich ja abgezeichnet, dass es Verteilungskämpfe um Impfstoffe geben könnte. Frau Holzscheiter hat das auch gerade schon ausgeführt. Und um das zu verhindern, entstand unter anderem auf Initiative der Weltgesundheitsorganisation COVAX. Und diese Idee ist folgende: COVAX kauft für die ganze Welt Impfstoff ein und verteilt ihn dann gerecht. Zahlen müssen aber nur die reicheren Länder. Was meinen Sie, wie erfolgreich ist COVAX bislang mit diesem Konzept?
Ja, zuerst möchte ich noch eine andere Bemerkung machen in Reaktion auf die beiden Damen, denn ich glaube, es ist mittlerweile klar, dass es da doch einen gewissen Konsens gibt, dass Patentaussetzen oder Aussetzungen im Moment nicht helfen würden bei der schnelleren Bekämpfung der Pandemie. Und was ich gesagt habe, die Produktionskapazität für dieses Jahr beträgt schon 10 Milliarden Dosen und fürs nächste Jahr 20 Milliarden Dosen. Das reicht also bei weitem aus, um die gesamte Weltbevölkerung zu schützen. Dann Ihre Frage. Unsere primäre Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass, wenn es Probleme gibt bei der Gesundheitsversorgung, die mit Medikamenten oder mit Impfstoffen gelindert oder geheilt werden kann, um so schnell wie möglich dafür zu sorgen. Dafür kämpfen wir jeden Tag, dafür forschen wir jeden Tag und in diesem Fall sogar rund um die Uhr natürlich. Und dann, wenn das gelingt, dann müssen wir auch sorgen für die Produktion, die ausreicht. In diesem Fall für die gesamte Weltbevölkerung, das war vom Anfang an klar, dafür haben wir auch gesorgt. Wie das dann verteilt wird, Da haben wir, ganz ehrlich, wenn wir hier jetzt in dieser Pandemie zurückblicken, nicht so viel zu sagen. Ich finde, die Europäische Union hat sich hier vorbildlich benommen. Das ist die einzige Region, die tatsächlich exportiert hat, obwohl große Teile der Bevölkerung auch noch immer mit einem hohen Risiko ausgesetzt waren. Die Vereinigten Staaten haben nichts exportiert, 4 Millionen bis jetzt, aber nur an Kanada und Mexiko, die Nachbarstaaten. Indien hat nicht exportiert und Großbritannien hat auch nicht exportiert. Also die Frage von dieser Gerechtigkeit weltweit, die ich an sich nachvollziehen kann, dass man die höchste Risikopatienten weltweit oder Bürger sollte ich sagen, als erste impfen sollten, das kann ich nachvollziehen. Aber das ist nicht, wie das gegangen ist. Und zum Beispiel Donald Trump ist da sehr, sehr klar gewesen im Dezember von 2020, dass zuerst die amerikanischen Bürger geimpft worden sind. Und das ist von einem Politiker, der im Besonderen national natürlich tätig ist, auch nachvollziehbar, dass man zuerst auf die eigene Bevölkerung schaut, wie auch Premier Modi das in Indien gemacht hat.
Also Indien hat doch bis vor kurzem massiv Impfstoffe exportiert. Ich habe es auch gerade erwähnt. 90% der Impfstoffe, die eben ärmeren Ländern zur Verfügung gestellt wurden, kamen aus dem Serum Institute of India. Also Indien hat eben nicht das gemacht, was Sie gerade beschrieben haben in anderen Kontexten, die ja auch von der WHO als Impfstoffnationalismus beschrieben wurden, sondern hat gesagt, nein, wir stellen unsere eigenen Bedürfnisse sogar zurück. Jetzt, als es eben die zweite Welle gab, diese neue, diese krasse humanitäre Notlage, die wir in Indien gerade beobachten, da wurde dann gesagt, okay, wir können nicht, wir müssen schauen, wie wir unsere Bevölkerung versorgen können. Und dadurch, dass COVAX eben so aufgestellt war und so abhängig war von den Dosen des Serum Instituts, sehen wir jetzt auch diese Schieflage. Und ich würde auch die Firmen nicht komplett aus der Verantwortung ziehen, denn es ist ja ihre Entscheidung, mit wem sie quasi Verträge abschließen, auch schon vorab Verträge geschlossen haben. Und dass eben die WHO auch gesagt hat, COVAX hat bestimmte Verträge abgeschlossen und es ist jetzt auch wichtig, dass Firmen prioritär auch diese Verträge dann auch bedienen. Also ich finde da schon, dass es eine Rolle der Firmen gibt, aber stimme Ihnen auch zu, die gerechte globale Verteilung wurde von Regierungen versäumt. Dann hätte man COVAX, wie Frau Holtscheiter auch schon gesagt hat, von Anfang an so benutzt, wie es eigentlich gedacht war, nämlich als Verteilungs- und Einkaufsmechanismus für alle. Dann hätte man vielleicht diesem Impfstoffwettkampf Einhalt gebieten können.
Wollte ich noch was anfügen. Also zum einen wollte ich zu dem Beitrag von Herrn Steutel sagen, ich bin auch sehr froh, dass Donald Trump jetzt auch gerade in den multilateralen Institutionen nicht mehr sein Unwesen treibt. Aber wenn Sie sich mal genau ansehen, welche Botschaften auch Joe Biden an das amerikanische Volk sendet, zum Beispiel als er angekündigt hat, dass er jetzt 60 Millionen Dosen AstraZeneca freigeben will, also von einem Impfstoff, der in den USA gar nicht zugelassen ist, dann ist da auch in seiner Rede an die Nation, in der er da über diesen Gegenstand gesprochen hat, er auch gesagt, also seien Sie alle beruhigt, zuerst sind die Amerikaner dran und dann der Rest der Welt. Das sind schon auch Botschaften, die weitergehen, auch wenn wir jetzt eine andere US-Administration haben.
Ich würde da gerne noch einen draufsetzen, Frau Holtscheiter, Entschuldigung, dass ich Ihnen da dazwischen grete. Es gibt ja auch durchaus die Beispiele, Trump hatten Sie erwähnt, aber von Staatsmännern, Staatsfrauen, die eben ganz deutlich zum Ausdruck gebracht haben, dass Corona in dem Sinne gar nicht existiert. Also erinnern wir uns an Präsident Bolsonaro in Brasilien, der eigentlich lange diese Pandemie geleugnet hat. Es gab auch Beispiele in Afrika. Tansanias Gesundheitsministerin hat im Fernsehen für einen Smoothie aus Zwiebeln, Pfeffer und Zitrone geworben. Angeblich das beste Mittel gegen Corona. Ist es da nicht dann auch manchmal zu einfach, den westlichen Ländern die Schuld zu geben, dass nicht alle Länder Impfdosen und entsprechende Mittel erhalten?
Ja, also da haben Sie natürlich recht. Muss man wahrscheinlich ein ziemlich differenziertes Bild hier zeichnen. Dieses Zuschieben des schwarzen Peters, Sie haben ja vorhin schon zu Herrn Steutel gesagt, fühlt er sich als Vertreter des Sündenbocks, an diejenigen, die da irgendwas verhindern. Ja, das geht natürlich auch immer sehr schnell. Also in der Hinsicht ist natürlich auch wieder interessant, jetzt zum Beispiel zu wissen, dass ich glaube, seit gestern oder vorgestern die WHO auch den chinesischen Impfstoff Sinovac akzeptiert, zugelassen hat und das auch bedeuten wird, voraussichtlich ist schon angekündigt, dass die Chinesen diesen Impfstoff in den COVAX-Mechanismus, in das System reingeben werden. Ist auch wieder, ich bin mir sicher, da gibt es noch viel Gesprächsstoff, auch wenn es dann um diese Auseinandersetzung zwischen Supermächten oder Einflusssphären in internationalen Institutionen geht. Und das sind dann so die konkreten Schritte, die wir da sehen, wo es auch natürlich darum geht zu zeigen, welchen Einfluss hat man in internationalen Institutionen. Natürlich kann man sagen, also dass zum Beispiel Beispiel gerade in Brasilien die Leugnung dieser Gefahr, die durch dieses Virus ausgeht, fatal und dramatisch war. Gleichzeitig ist ja auch Brasilien eigentlich das Labor der Welt gewesen, ja, um überhaupt diese ganzen klinischen Versuche, ja, mit den Impfstoffkandidaten, die noch nicht zugelassen waren, durchzuführen. Also das schlimme, sagen Resümee aus dieser Situation ist, dass wir eigentlich Brasilien als ein Land, in dem sich die Pandemie besonders schnell unkontrolliert entwickelt hat, brauchten, um überhaupt jetzt wissen zu können, wie gut diese Impfstoffe wirken. Und jetzt haben wir eben diese 4 von den 300 Kandidaten und da hat Brasilien auch eine große Rolle gespielt. Also das sind alles so, das ist das, was ich meine mit diesem so nicht ganz so einfachen Bild, wie das, was Sie gerade gezeichnet haben.
Die Lage ist durchaus komplex. Den Eindruck haben wir sicherlich bekommen und verstanden. Frau Massoud, jetzt hat COVAX das Ziel, bis Ende 2021 20% der Bevölkerung in armen Ländern zu impfen. Bis Ende 2022 sollen es dann schon 60% sein. Ist das realistisch Ihrer Meinung nach?
Also so wie die Lage gerade aktuell ist, hat COVAX massive Lieferprobleme und das Ziel droht tatsächlich nicht erreicht zu werden. Man wird jetzt sehen, welche Einwirkungen die Zulassung neuer Impfstoffe haben wird, die auch Frau Holzschetter gerade erwähnt hat. Aber die WHO hat ja, wie gesagt, jetzt nochmal im Vorlauf des G7-GesundheitsministerInnen-Treffen in der kommenden Woche nochmal einen neuen Plan veröffentlicht, den ich vorhin noch angesprochen hatte, 50 Milliarden US-Dollar. Und da wurde eben gesagt, nein, COVAX muss sogar noch ambitionierter sein. Es sollen bis Ende des Jahres 30% der Bevölkerung geimpft werden, wo eben vor allem Gesundheitspersonal und vulnerable Gruppen eingeschlossen wären. Und das sehen wir als wichtig. Und da muss jetzt tatsächlich aber was passieren und besser heute als morgen, wenn es eben um die schnelle Abgabe von Dosen geht und wenn es eben um die Anfänge geht, eben Produktionskapazitäten tatsächlich auszuweiten, weil Herr Steutel hat es angesprochen, es wird ausgeweitet, aber wie wir sehen, wird auch jetzt schon ausgeweitet, aber nicht gerecht verteilt. Und wir können nicht darauf warten, dass, wie Frau Holzschetter auch schon gesagt hat, die Reste, die dann übrig bleiben, dann verteilt werden. Also darauf kann es in einer globalen Pandemie, die ja nur dann tatsächlich beendet sein wird, wenn sie für alle beendet ist, darauf kann es tatsächlich nicht hinauslaufen.
Ich glaube auch, was Frau Massoud gerade angesprochen hat, da sieht man eben auch wieder sehr gut, wie man das Nationale und das Internationale oder Globale auch so wenig voneinander trennen kann. Und ich glaube, das wird man sehr bald leider sehr heftig sehen, wenn es um die Impfstoffe für Kinder und Jugendliche geht. Ja? Also, weil jetzt die WHO schon diese Impfung von Kindern und Jugendlichen verknüpft hat mit der Frage der globalen Gerechtigkeit. Sie haben eindeutig empfohlen, die Länder sollen erstmal nur die über 18-Jährigen impfen, also die Reicheren, und die anderen Impfstoffe in den Topf reingeben. Und wenn dann aber gleichzeitig auf der nationalen Ebene zum Beispiel bestimmte Einschränkungen auch der Freiheitsrechte für unter 18-Jährige mit dem Nichtvorhandensein des Impfstoffs begründet wird, dann können wir ja sehen, was für schwierige Entscheidungen, die auch sehr schwer zu begründen sind, gegenüber der eigenen Bevölkerung getroffen werden müssen.
Herr Steutel, ist die Entwicklung eines Impfstoffs für Kinder und das entsprechende Patent jetzt das neue ganz große Ding für die Pharmabranche?
Sie meinen finanziell?
Ja.
Nee, überhaupt nicht. Also ich wollte nur gerne klar sagen, ich bin Verbandschef, ich habe keine Firma, wofür ich verantwortlich bin. Ich bin den Firmen endlos dankbar, dass es so schnell gelungen ist, mit Lösungen zu kommen. Wir haben keine anderen Lösungen gesehen als Impfstoffe, das auch so schnell produziert worden ist. Und die Kapazität, die wir im Moment haben, reicht aus, um die gesamte Weltbevölkerung mit Impfstoffen zu helfen. Es geht eigentlich nur über die Geschwindigkeit, die an sich schon ganz hoch ist. Aber wir müssen auch bedenken, dass ich so dankbar bin, denn 2 von den 4 Firmen, die wir jetzt auf dem Markt haben, die liefern die Impfstoffe zu Selbstkostenpreis und die anderen 2 gegen moderaten Preisen. Und wenn diese Firmen nicht erfolgreich gewesen wären, dann hätten wir in diesem Moment überhaupt nicht diese Diskussion über Patent aussetzen. Und das bedeutet auch, dass mit den Kindern, wo wir jetzt die Zulassung sehen von BioNTech ab 12 Jahre, das ist wahrscheinlich noch eine niedrigere Dosis auch, das weiß ich nicht genau, aber es geht diesen Firmen überhaupt nicht ums Geld. Wenn es jetzt so gut läuft, das haben wir gesehen bei BioNTech, die Umsätze auch hoch sind, das ist natürlich selbstverständlich.
Wenn Sie jetzt sagen, es geht nicht ums Geld, ganz kurz, Entschuldigung, eine kurze Nachfrage an Herrn Steutel, dann dürfen Sie, wenn wir jetzt darüber reden, dass es den Firmen nicht ums Geld oder nicht um den Profit geht, dann würde ich doch ganz gerne nochmal von Ihnen wissen, weil ja auch als Argument für den Patentschutz immer wieder genannt wird, dass es ein gewisses gewissen Anreiz, und gemeint ist natürlich einen finanziellen Anreiz, dafür geben muss, ein Patent zu entwickeln, weil man weiß, am Ende kann man damit auch etwas verdienen.
Ja, deswegen finde ich die Diskussion, die wir haben, gerade auch in dieser Phase, sogar gefährlich, obwohl ich nachvollziehen kann, was Frau Holtscheiter gesagt hat, dass sie schon seit Jahren damit beschäftigt ist, wie das gerechter verteilt werden kann auf der Welt.
Das heißt schon, aber die Diskussion darüber hemmt möglicherweise jetzt Forscherinnen und Forscher, eigene Patente zu entwickeln, weil sie meinen, na, mal gucken, ob da nicht doch was passiert,
also
was es mir danach wegschnappt.
Also ich bin dabei, Frau Holtscheiter. Ich glaube auch, dass die Chancen, dass die WTO am Montag etwas hier entscheiden wird, was negativ ist für den Patentschutz, also äußerst gering. Man weiß es aber nie in der Politik, aber ich hoffe es wirklich nicht. Denn wir sind in einer Pandemie, die sich, wie es jetzt aussieht, sehr gut lösen lässt mit den Impfstoffen, die wir jetzt zur Verfügung haben.
Aber der Weg, den wir gerade gehen,
natürlich kostet das, aber wenn die Industrie, wenn die forschende Industrie da keine Initiativen genommen hätte vor mehr als einem Jahr, dann hätten wir endlos viel mehr Toten zu bedauern. Also das können Sie uns wirklich nicht vorwerfen.
Ich möchte da auch noch mal einhaken.
Ja, aber ich habe gerne die Lust, auch diese Frage zu beantworten. Und meine Sorge ist, deswegen habe ich gesagt, ich finde sogar die Diskussion gefährlich, denn wenn es zu Mutationen kommt, und das sieht jetzt nicht so aus, aber wenn es zu Mutationen kommt, die mit den heutigen Impfstoffen nicht gelöst werden können, wer sorgt dann für die neue Impfstoffe, für die neuen Impfstoffe, die wir dann wieder brauchen? Das werden dann genau die gleichen Firmen sein. Aber dann hoffe ich noch immer, dass die Lust darauf haben, auch wenn der Patentschutz total nicht mehr da sein würde. Also das würde nicht funktionieren.
Also zum einen jetzt nochmal ganz, also zu dem allerletzten, was gesagt wurde, denke ich, wenn man sich angesehen hat, wie sich die Aktienkurse dieser vier Unternehmen, die sich da jetzt herauskristallisiert haben, in diesem Wettbewerb entwickelt haben, dann würde ich schon mal denken, der finanzielle Anreiz ist da. Und ich finde eigentlich, Herr Steutel, Sie haben sich auch ein bisschen in Widersprüchlichkeiten verwickelt, weil einerseits verweisen Sie immer darauf, dass die sozusagen die Aussicht auf diese massive Produktion, diese 10 Milliarden Impfstoffe oder noch mehr, die wir dann haben werden, so groß sei, und gleichzeitig verweisen Sie darauf, dass aber jetzt was passieren muss, weil wir auch damit rechnen können, dass diese Mutationen vielleicht nochmal querschießen. Und was ist dann mit diesen 10 Milliarden von diesen Impfstoffen, die wir jetzt produzieren, aber dann vielleicht gar nicht mehr braucht? Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, der hier überhaupt noch nicht zur Sprache kam und den ich sehr wichtig finde, ist, was ist eigentlich mit der öffentlichen Akteuren in dieser Patentdebatte jenseits von den Regierungen, die da in der WTO verhandeln? Und speziell finde ich interessanter die Rolle von Universitäten, also wenn man zum Beispiel sich dieses Oxford Jenner Institute anguckt, also es ist eine Uni, die überwiegend über öffentliche Mittel, Steuergelder finanziert werden, die hatten erst total großspurig angekündigt, sie wollen die Patente auf die Erfindung spenden an jedweden Medikamentenentwickler, und am Ende dann doch einen exklusiven Lizenzvertrag mit AstraZeneca geschlossen, und die Profite, die daraus für die Universität entstehen werden, also die Prognosen sind sehr gut. Also ich denke, wir müssen auch mal aufhören, immer in dieser Gegenüberstellung von Privat und öffentlich zu denken, weil wir eben diese Kooperation zwischen öffentlich und privat haben, wo auch die öffentlichen Akteure immer mehr eigentlich zu private Motive oder auch profitorientierte Motive haben. Und ich glaube, die müssen wir auch in dieser Diskussion mehr in den Blick nehmen.
Auf jeden Fall. Ich kann Frau Holtscheiter da nur zustimmen. Und wenn man sich nämlich auch vor der Pandemie die Investitionen in tatsächlich Forschung und Entwicklung zu zum Beispiel Coronaviren tatsächlich anschaut, dann sind 2018 nur 0,5% der Gesamtinvestitionen in die Coronavirenforschung aus privater Hand geflossen. Und auch, wenn wir uns anschauen, ja, Erreger mit pandemischem Potenzial, 2018 nur 8,1% aus der privaten Hand. Und ich finde, dieser Anteil, der aus öffentlichen Geldern kommt, der muss hier betont werden. Und auch mRNA-Technologie, das basiert auf Forschung, die an öffentlichen Forschungsinstituten stattgefunden hat, öffentlich finanziert wurde und zum Glück in den Anfängen eben nicht patentiert wurde. Und dadurch die Forschung dadurch auch nicht eingeschränkt wurde, sondern vorangetrieben werden konnte. Und jetzt profitieren Firmen wie BioNTech davon, und sie haben ja auch einen Lizenzvertrag dementsprechend. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, und wir müssen als Learning oder als Lehre aus dieser Pandemie mitnehmen, dass diese öffentlichen Gelder auch an Bedingungen geknüpft werden müssen. Denn die Kooperation läuft ja gut, aber da muss man eben sagen, die öffentlichen Gelder müssen auch an Bedingungen für Zugang, für Technologietransfer und Bezahlbarkeit geknüpft werden.
Herr Steutel, der Vorwurf ist ja schon ganz schön heftig. Die Pharmaunternehmen verdienen sozusagen zweimal. Erst bekommen sie vom Staat sehr viel Geld für die Forschung und dann machen sie sehr viel Geld mit dem von ihnen entwickelten Patent.
Ja, ein paar Bemerkungen hier. Ich habe schon erwähnt, es gibt im Moment ungefähr 300 Projekte, ganz genau 298. Wir haben 4 Impfstoffe auf dem Markt und diese 4
Forschungsprojekte haben, für Impfstoffe, oder? Mhm.
Ja, entschuldige. Also, ja, genau. Es sind diese 300 Projekte, fast 300 Projekte, die wir haben. 4 Impfstoffe sind erfolgreich auf den Markt gebracht. Die haben auch sehr viel Umsatz jetzt, logischerweise. Das bedeutet aber auch, dass von diesen 298, 294 Projekte nur Geld gekostet haben. Und es ist für die meisten auch völlig unklar, ob die je Geld damit verdienen werden. Das bedeutet, die gesamte Industrie wird hier wahrscheinlich Geld verlieren, aber wir haben ein paar Gewinner, das ist ganz klar. Und Gott sei Dank haben wir die, denn die sorgen dafür, dass diese Pandemie besiegt werden kann. Dann die öffentlichen Gelder, die Beträge, die Frau Masuta erwähnt, sind völlig neu für mich. Was ich schon kommentieren kann, ist, dass wenn wir über die Messenger-RNA, Boden-RNA-Technologie reden, die wird schon sehr lange in Deutschland erforscht, bei CureVac in Tübingen seit 2000, und die haben bis jetzt noch nie ein Produkt auf den Markt bringen können. Nicht für Impfstoffe, aber auch nicht in der Krebsforschung. Das gleiche gilt für BioNTech, seit 2008 forschen die an dieser Technologie, und Gott sei Dank wiederum hat die Familie Sahin dafür gesorgt, um diese Technologie anzuwenden, um Impfstoffe auch zu forschen, zu entwickeln und jetzt auch zu produzieren. Und das ist wirklich alles privates Geld gewesen. Darüber hinaus hat dann der Staat geholfen, um die Produktion hochzufahren mit ungefähr 375 Millionen Euro. Aber das war, als klar war, dass das ein Impfstoff war, der wirklich sehr erfolgreich sein konnte.
Frau Masuta, die UNICEF hat vorgerechnet, die reichsten Länder könnten je rund 20% ihrer gelagerten Impfstoffe an andere Länder geben, ohne die eigenen Impfziele zu verfehlen, und zwar eigentlich jetzt gleich schon. Sehen Sie diese Bereitschaft dazu?
Also wir sehen die Bereitschaft zu dieser akuten Abgabe noch nicht. Es wird immer gesagt, ja, bis Ende des Jahres und so weiter. Ich würde gerne noch einen Satz dazu verlieren. Also die Zahlen, die ich vorhin erwähnt habe, stammen aus dem G-Final Report 2020. Und BioNTech und auch andere Firmen haben ja auch schon vor dem letzten Jahr öffentliche Gelder erhalten. Also es sind nicht ganz alles private Gelder. Also nicht nur die globale Gesundheitsstruktur, sondern auch die Forschungsstruktur. Wie schaffen wir als Weltgemeinschaft, dass wirklich Gesundheitsbedürfnisse im Fokus der Forschung steht? Und wir sehen es als Ärzte ohne Grenzen bei vernachlässigten Krankheiten zum Beispiel. Da gibt es wenig Interesse der privaten Pharmafirmen, was ja auch nach dem jetzigen System so okay ist. Man kann ja niemanden zwingen. Aber dann springt die öffentliche Hand ein, und da muss man eben gucken, wie können wir da mit Product Development Partnerships oder wie können wir mit solchen Organisationen wie CEPI, der Coalition for Epidemic Preparedness, da vorangehen und wirklich schauen, dass die Gesundheitsbedürfnisse im Fokus stehen und dass wir eben solchen Pandemien wie der jetzigen vorbeugen können in Zukunft.
Ich verstehe wirklich, was Frau Hodge-Scheider und auch Frau Masuta gesagt haben über eine gerechtere Verteilung in der Welt, kann ich ganz gut nachvollziehen. Aber wir haben auch bewiesen, dass das System, das wir haben mit der forschenden Industrie, unglaublich gut funktioniert.
Ja, ich glaube, das haben Sie bewiesen, und ich finde, das muss man auch immer wieder sich vor Augen halten. Das ist eine unglaubliche Errungenschaft. Also es wird garantiert in die, meine Kinder haben so Bücher irgendwie, das Book of Inventions, ja, und solche Dinge, ja, also die größten Erfindungen der Welt. Und ich bin mir sicher, das wird auch in diese Art von Annalen natürlich als Meilenstein eingehen. Und zugleich möchte ich jetzt noch einmal den Punkt hervorheben, dass wir natürlich, wenn wir mitten in einem Problem sind und nach der schnellsten Lösung suchen, dass wir dann auch dazu tendieren, bei diesem Problem zu bleiben. In der Forschung zur Gesundheitspolitik sagt man gerne, das ist ein sehr vertikaler Ansatz. Also man fokussiert sich auf diese eine Virus und die möglichen Auswirkungen, die es hat, und dass es aber wirklich wichtig ist, auch horizontaler zu denken und sich zu überlegen, jetzt wo wir sehen, die dramatischen Auswirkungen dieser Pandemie und diese wirklich noch nie dagewesene Situation, wenn wir das sehen, dass auch klar ist, offensichtlich gerade im Moment dieser Status quo, wie die internationale Kooperation organisiert ist, was Verteilungsfragen betrifft, was eben die Frage der Forschung und Entwicklung öffentlich, privat, kofinanziert, ja, betrifft, dass dieser Status quo offensichtlich nicht genug genug ist und dass wir deshalb heute hier ansetzen, um vielleicht in Zukunft zumindest an einigen Stellschrauben in diesem System, ist sehr mühsam, ja, gedreht zu haben.
Kein Patentrezept, wie geht global gerechtes Impfen? Darüber haben wir diskutiert in diesem SWR2-Forum. Meine Gäste waren die Professorin Anna Holzschalter, Politikwissenschaftlerin und Gesundheitsexpertin an der Technischen Universität Dresden, der Präsident des Verbands der forschenden Pharmaunternehmen Hahn Steutel in Berlin und Elisabeth Massute. Sie arbeitet als politische Referentin für die Organisation Ärzte ohne Grenzen, ebenfalls in Berlin. Ich danke Ihnen drei für die Diskussion. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg.